Die Liturgie der Kirche, ein Thema, das heute im Grundkurs des Glaubens erneut anhand eines sehr zentralen Elementes katholischen Lebens behandelt wird, nämlich anhand der Heiligen Messe. Und dabei geht es heute weiter um den Aufbau und Ablauf der Heiligen Messe. Dazu haben wir bei den letzten Malen bereits verschiedene grundlegende Aspekte und auch den Eröffnungsteil der Heiligen Messe behandelt. Und dazu und zu vielem mehr wird uns heute ein weiteres Mal ein wahrer Fachmann auf diesem Gebiet hörenswerte Gedanken mit auf den Weg geben. Und so begrüßt Leon Bichler aus dem Studio München zunächst mal alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und last but not least grüße ich auch ganz herzlich unseren heutigen Gast, nämlich den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Ein herzliches Grüß Gott, Pfarrer Filler.
Hallo.
Pfarrer Filler, neben vielen Büchern haben Sie auch das Buch geschrieben Liturgie, das Herz der Kirche, an das sich diese Sendung anlehnt. Bevor wir nach dem bisher behandelten Eröffnungsteil der Messe mit dem weiteren Aufbau derselben, das heißt mit dem Wortgottesdienst, fortfahren, bitte ich Sie noch um Klärung ein paar weiterer grundlegender Aspekte zur Liturgie, die wir bisher noch gar nicht behandelt haben. Beispielsweise spricht man ja von der Messe als Opfer Christi und auch als Opfer seiner Kirche. Pfarrer Filler, inwiefern ist die Messe denn Opfer seiner Kirche?
Ja, die Heilige Messe, so sagen wir, ist das die Feier des Opfers Christi, und das wird uns deutlich, wenn wir noch einmal auf den Ursprung der Messfeier schauen. Das ist das letzte Abendmahl. Bei diesem letzten Abendmahl hat Jesus ja zum ersten Mal die Heilige Messe gefeiert. Er hat Wein und Brot genommen im Anschluss an das Passiamahl, das er mit den Aposteln gefeiert hat. Hat er etwas Neues getan. Die Passiafeier wurde erweitert, könnte man sagen, um eine neue Komponente. Jesus hat Brot und Wein genommen und er hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und in dieser Stunde, in diesem Geschehen, ist sozusagen das Opfer Christi am Kreuz vergegenwärtigt worden. Also das ganze Heilsgeschehen im Triduum, das wir im Triduum feiern, dass Christus, und was sich anschließend dann ereignet, dass Christus hinausgeht in den Ölgarten, dass er gefangen genommen wird, dass er ans Kreuz geschlagen wird und am Kreuz stirbt, dass er ans Grab gelegt wird und dass er am dritten Tag aufersteht von den Toten. Das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung ist gegenwärtig bereits im Abendmahlsaal, als Jesus sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und das gilt nicht nur für das letzte Abendmahl, sondern der Herr sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das gilt eben immer, wenn wir heute die Heilige Messe feiern. Dann wird dieses Opfer Christi, das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung, für uns gegenwärtig. Wir treten in die Wirklichkeit des Opfers Christi hinein. Es vollzieht sich natürlich auf sakramentale Weise, das heißt unblutig, vollzieht es sich auf dem Altar, wenn wir die Heilige Messe feiern. Um das jetzt nochmal zu betonen, das Opfer Christi ist einmalig. Er ist einmal für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. Doch diese einmalige Wirklichkeit wird für uns zugänglich durch die Feier der Heiligen Messe. Denn hier treten wir in die Gegenwart dieses Opfers Christi ein. Und wir sagen eben, dass die Eucharistie das Opfer Christi und das Opfer seiner Kirche ist. Das kann man verstehen, wenn man bedenkt, in welchem Verhältnis die Kirche zu Christus steht. Dieses Verhältnis hat der heilige Paulus einmal in einem schönen Bild ausgedrückt von dem mystischen Leib. Die Kirche ist der geheimnisvolle, der mystische Leib Christi. Das sind die Christen. Die Kirche ist der Leib Christi und der auferstandene und erhöhte Herr ist das Haupt dieses Leibes. Die Kirche verhält sich zu Christus wie unser Kopf zum übrigen Körper, könnte man sagen. Sie bilden eine gemeinsame Wirklichkeit. Man hat die Kirche deshalb auch als den fortlebenden Christus in der Zeit bezeichnet. Und so muss man eben sehen, dass die Kirche in einem, dass es sehr unterschiedliche Verhältnisse in diesem Leib Christi der Kirche gibt. Und zwar einmal ist es der ganze Christus, der handelt, wenn die Kirche handelt. Zum anderen gehören zu dem ganzen Christus auch die einzelnen Glieder der Kirche, nämlich wir als Christen. Und hier gibt es eine doppelte Sichtweise, könnte man vielleicht sagen. Einmal, insofern die Kirche ganz und gar zu Christus gehört, ist sie jetzt schon ganz heilig, ganz vollkommen, ganz und gar erlöst. Insofern die Kirche aber auch aus den einzelnen Gliedern, aus uns nämlich besteht, müssen wir sagen, dass wir noch nicht dieses Ziel erreicht haben. Wir sind noch nicht ganz und gar heilig, vollkommen und erlöst. Das war nur bei einem Glied der Kirche der Fall, nämlich bei Maria, der Mutter Gottes. Insofern wir von uns sprechen, müssen wir uns diese Heiligkeit, diese Erlösung erst noch aneignen, müssen wir sie erst noch erreichen, müssen wir uns erst noch von Christus umformen und umwandeln lassen, damit wir das werden, was wir in der Taufe eigentlich schon sind, wozu wir in den Sakramenten berufen werden, was uns eigentlich schon geschenkt ist, was aber durch unsere Fehler, durch unsere Schuld, durch unsere Unvollkommenheit immer wieder uns verloren geht. Und deshalb ist die Eucharistie das Opfer der Kirche, weil durch die Feier des Opfers Christi uns diese Erlösung immer wieder geschenkt wird, sodass wir am Ende auch einmal dieses große Ziel unseres Lebens erreichen können.
Also wenn man das Wort Opfer hört, dann verbinden das natürlich auch sehr viele gleich mit der Eucharistie, also mit der Heiligen Kommunion, also die Gestalten von Brot und Wein als Leib und Blut Christi. Man spricht ja bei der Eucharistie auch von einem Sakrament. Können Sie das mal näher erläutern? Was ist denn ein Sakrament und ja, warum ist gerade die Eucharistie ein besonderes Sakrament?
Ja, die Eucharistie ist eben das Sakrament, das, in dem wir also das Opfer Christi feiern, wie ich es gerade gesagt habe. Das vielleicht noch einen Satz zum Verständnis. Das Ziel des Opfers Christi, das Ziel ist ja, besteht ja darin, den neuen Bund zu schließen und die Menschen mit Gott zu versöhnen und die Gemeinschaft mit Gott hineinzuführen. Und dieses Ziel ist noch nicht vollkommen erreicht, weil wir noch auf dem Weg dazu sind. Und wenn wir die Heilige Messe feiern, das Opfer Christi, und in diese Gegenwart eintreten, dann nehmen wir selbst auch daran teil. Es wird auch zu unserem Opfer, weil wir unser ganzes Leben, unsere Probleme und Schwierigkeiten, unsere Nöte und Sorgen, das, was uns umtreibt und beschäftigt, das ganze alltägliche Leben dürfen wir in das Opfer Christi sozusagen hineinlegen, damit es gleichsam mit verwandelt wird und wir diesem Ziel immer näher kommen. Und wir müssen so lange, die Kirche muss so lange das Opfer Christi feiern, bis eben am Ende diese Vollendung steht. Und damit dieser Weg der Vollendung immer weitergehen kann, gibt es eben die Sakramente der Kirche. Wir haben ja gesagt, dass das Besondere an Jesus Christus darin besteht, dass er Mensch und Gott zugleich ist. Dass er also auf der einen Seite ganz und gar Mensch gewesen ist, dass man mit ihm sprechen konnte, dass man ihn berühren konnte, dass man ihm nachfolgen konnte. Und auf der anderen Seite war er zugleich aber auch ganz und gar Gott. Das heißt, hier haben wir zwei verschiedene Seiten. Die Menschheit, die sichtbare, für die menschlichen Augen sichtbare Seite und die göttliche Wirklichkeit, die man mit den Sinnen so ohne weiteres nicht erkennen kann. Und deshalb konnte Jesus eben der Mittler werden zwischen Gott und den Menschen, weil er auf der einen Seite ganz und gar Mensch war, in allem uns gleich außer der Sünde, weil er auf der anderen Seite aber auch wirklich Gott war. Und da haben wir zum ersten Mal einen Menschen, der Gott wirklich so anbeten kann, wie es Gott gebührt, weil er nämlich Mensch und Gott zugleich ist. Und auf diese Weise wird Jesus Christus zum Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und die Menschheit kann Gott wieder erreichen und ihn berühren und ihm begegnen. Und auf diese Weise wird uns das Heil geschenkt durch Jesus Christus, den Mittler. Und das ist jetzt das Prinzip, das sich eigentlich durch die ganze Kirche hindurchzieht. Das, was sie von Christus sagen, kann man auch von der Kirche sagen. Sie hat auch diese beiden Seiten, eine äußere, sichtbare Seite, die man sehen kann, wie es bei der Menschheit des Herrn gewesen ist. Wir haben Kirchengebäude, wir haben Altäre, wir haben Priester, wir haben Christen. Alles das, was zur Kirche gehört, ist die sichtbare Seite. Und es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit, eine göttliche Wirklichkeit, die mit der sichtbaren Seite der Kirche verbunden ist. Und durch diese Verbindung wird uns das Heil geschenkt. Und das tut die Kirche eben in den sieben Sakramenten. Ein Sakrament ist ja ein Zeichen. Und dieses Zeichen hat wieder diese beiden Elemente, etwas Sichtbares, was ich sehen kann, was ich wahrnehmen kann, und eine unsichtbare göttliche Wirklichkeit, die ich nicht sehen kann, durch die mir das Heil aber geschenkt wird. Um ein Beispiel zu nennen, wenn wir von der Taufe etwa ausgehen, haben wir ein sichtbares Zeichen der Taufe. Der Täufling wird übergossen mit Wasser und der Priester oder Diakon spricht, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das äußerlich sichtbare und hörbare Zeichen. Und gleichzeitig geschieht etwas, eine göttliche Wirklichkeit, die wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können, nämlich der Täufling wird mit der Gnade Gottes beschenkt, die Erbschuld wird vergeben, das neue Leben der Kinder Gottes wird ihm geschenkt, er wird in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. All das kann man nicht mit den Sinnen wahrnehmen, sondern nur im Glauben erfassen. Und so hat jedes der Sakramente, auch die Eucharistie, eine äußere, sichtbare Seite und damit verbunden eine unsichtbare Wirklichkeit, in der uns das Heil geschenkt wird. Und man spricht davon, dass eben die Sakramente deshalb die besonderen Zeichen sind, weil sie das, was sie bezeichnen, zugleich auch bewirken. Das unterscheidet sie von allen anderen Zeichen. Andere Zeichen weisen immer nur auf etwas hin. Wenn zum Beispiel ein Mann einer Frau einen großen Strauß roter Rosen schenkt, ist das ein Hinweis, ein Zeichen für die Liebe, die er empfindet. Aber diese Liebe wird nicht durch den Rosenstrauß hergestellt. Das ist bei den Sakramenten anders. Die Sakramente schenken das Heil, was sie bezeichnen, dadurch, dass das Sakrament gespendet und gefeiert wird. So kann man sagen, Christus und die Kirche ist sozusagen das Ursakrament, das Wurzelsakrament, weil uns auf sichtbare, auf menschliche Weise das unsichtbare Heil geschenkt wird und konkret vollzieht sich dieses Heilsgeschenk in den sieben Sakramenten der Kirche.
Man sagt ja auch, Christus sei das Ursakrament Gottes, so schreiben Sie es auch in Ihrem Buch, das wir vorhin schon genannt haben, also Liturgie, das Herz der Kirche. Und als Ursakrament Gottes gilt er deshalb, weil er eben als sichtbarer Mensch, wie Sie auch schon gesagt haben, hier inkarniert ist, also gewirkt hat unter uns, aber gleichzeitig hat ja auch seine Kraft, die Kraft Gottes in ihm gewirkt. Aber jetzt heißt es auch, dass die Kirche dieses sakramentale Wirken Christi fortsetze. Inwiefern denn das, also mit welcher Begründung und ja, mit welcher Rechtfertigung?
Die Kirche ist ja dafür gestiftet und geschaffen worden vom Herrn, dass sie eben sein Wirken fortsetzt. Nach der Auferstehung geht es nicht einfach weiter, wie es vor dem Tod des Herrn gewesen ist. Jesus nimmt sein Leben mit den Aposteln nicht auf. Er ist nicht ständig bei ihnen und wandert mit ihnen umher und predigt. Diese Zeit ist vorbei. Der auferstandene Herr mit seinem neuen und wunderbaren Auferstehungsleib gehört nicht mehr in die Realität und Wirklichkeit dieses Lebens hinein. Er gehört bereits ganz in den Bereich Gottes des Vaters hinein, in den Bereich des Himmels hinein. Und damit aber jeder Mensch die Möglichkeit hat, ihm zu begegnen im auferstandenen Herrn, das Heil zu empfangen, gibt es eben die Kirche. Sie ist, wie ich eben bereits sagte, der fortlebende Christus in der Zeit. Sie ist der Leib Christi. Durch sie handelt Jesus heute, hier und auf der ganzen Welt. Und sie schenkt uns eben das Heil Gottes, damit alle Menschen zu Gott gelangen können.
Aber wozu braucht denn Christus die Kirche sozusagen als weltlichen Leib, durch den er handelt, wenn er ja auch den Heiligen Geist hat, durch den er ja auch in uns Menschen einkehren und wirken kann?
Das ist eben der göttliche Heilsplan. Es hätte ja, man gibt ja viele denkbare Möglichkeiten, durch die uns Gott erlösen kann oder hätte erlösen können. Aber er hat sich eben dafür entschieden, diesen menschlichen Weg der Erlösung zu wählen, selber Mensch zu werden und uns das Heil nicht irgendwie zu schenken, sondern auf eine Art und Weise, die wir mit unseren Sinnen ergreifen können. Der katholische Glaube ist eine unglaublich sinnenfreudige und leibfreundlicher Glaube, ein menschlicher Glaube, weil er eben nicht nur sagt, du musst das nur glauben und wenn du das fest genug glaubst, dann wird das auch bestimmt so sein, sondern Gott möchte, dass wir es hören können, wenn ich zur Beichte gehe und der Priester sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ich spreche dich los von deinen Sünden. Das sollen wir hören dürfen, nicht nur irgendwie auf eine geistige oder mystische Weise im Glauben erfassen, das dürfen wir hören. Und genauso ist es bei allen anderen Sakramenten auch. Gott hat sich dazu entschieden, uns das Heil auf eine Art und Weise zu schenken, die wir als eine menschliche Art und Weise begreifen können, sodass auf diese Art sein Leben und seine Gnade zu uns kommen können.
Pfarrer Filler, wir haben jetzt schon einiges gesprochen über die Theorie sozusagen zur Eucharistie. Sie haben jetzt aber auch gerade die praktischen, sinnfälligen Aspekte angesprochen. Brot und Wein sind ja dann, wenn es um die Eucharistie geht, auch ganz zentral. Was ist denn sozusagen die Stärke und der Vorteil dieser Materie, dieser beiden Symbole, die eben in der Eucharistie aber mehr als Symbole sind, eben sind, was sie bezeichnen, Leib und Blut Christi?
Wir können da einfach in die Bibel schauen, das Evangelium, wo Jesus bereits selbst die Eucharistie ankündigt, wenn er etwa sagt, ich bin das lebendige Brot, das zum Himmel herabgekommen ist, der von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Oder wenn er sagt, ebenfalls im Johannesevangelium, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Die Rede über das Geheimnis der Eucharistie in der Synagoge von Kapharnaum, Johannes 6, wo übrigens auch viele Leute, die ihm bis dahin gefolgt waren, sich abgewandelt haben, weil sie gesagt haben, wer kann das ertragen? Was ist das für ein Wahnsinn, was dieser Jesus da erzählt? Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Aber hier wird schon genau ausgedrückt, was die Eucharistie für uns bedeutet. Denn sie stiftet die Gemeinschaft zwischen Christus und den Menschen, der die Heilige Kommunion empfängt. Und das ist die vorzüglichste und größte Wirkung dieses Sakraments, dass wir mit Jesus Christus verbunden werden, dass wir als Christen, als Glieder des Leibes Christi mit dem Haupt des Leibes verbunden werden. Und dann verstehen wir, dass die Eucharistie uns immer mehr zur Kirche werden lässt. Das ist ja auch ein verbreiteter Irrtum, dass man denkt, ach ja, ich kann ja auch zur Kirche gehören und ein Christ sein, ohne die heilige Messe. Und das kann ich im Grunde genommen gar nicht, weil das, die Eucharistie ist das, ist der, die Wurzel oder der Motor, könnte man sagen, die die Kirche aufbaut. Durch die Eucharistie wirkt die Kirche auf, weil die Eucharistie die Christen mit Christus verbindet. Und wenn ich nicht mich mit Christus verbinden lasse, dann entferne ich mich immer weiter von ihm. Und auf diese Weise wird die Gemeinde, wird die Kirche eben immer wieder aufgebaut, weil in der Eucharistie der Christ mit Christus verbunden wird.
Nach diesen ersten Gedanken zur Heiligen Messe und zur Eucharistie sind wir gleich wieder zurück und dann geht es bei uns weiter zu den Wirkungen der Eucharistie. Hier auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol.
Siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut an Türen?
Der Aufbau und Ablauf der Heiligen Messe erklärt auf Radio Maria Südtirol und Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Leon Bichler und ich bin zu diesem Thema heute mit dem Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln im Gespräch. Pfarrer Filler, sprechen wir doch erst noch ein wenig weiter zu den Wirkungen der Eucharistie, zu der wir bisher schon ein wenig gesprochen haben. Welche Wirkungen hat denn die Eucharistie, wenn man jetzt mal in das Leben der Gläubigen schaut und ja auch einfach auf die Überzeugung der Kirche? Was bringt denn die Eucharistie, wenn man mal so platt fragen darf?
Johannes Paul II. Hat mal gesagt, die Kirche wird mit der Eucharistie geboren. Und das ist tatsächlich so, dass durch die Eucharistie die Kirche entsteht, aufgebaut wird, vergrößert wird, lebendig wird. Denn in der Eucharistie, im Empfang der Heiligen Kommunion, wird der einzelne Christ mit Christus verbunden, wird das einzelne Glied des Leibes Christi mit dem Haupt dieses geheimnisvollen Leibes, mit dem auferstandenen und erhöhten Herrn verbunden. So sagt das Zweite Vatikanische Konzil, dass die Eucharistie die Quelle und der Mittelpunkt allen Tuns der Kirche ist, weil sie uns mit Christus verbindet und weil wir nur durch die Eucharistie Kirche sein können und immer mehr zur Kirche werden. In der Eucharistie wird uns das Leben Gottes geschenkt und die Gnade Gottes und das, was in der Taufe angefangen hat, wird fortgesetzt. Immer wieder empfangen wir dieses Geschenk des neuen Lebens der Kinder Gottes. Immer wieder empfangen wir diese Gabe, die uns letztlich vor dem Tod bewahrt, weil das neue Leben der Kinder Gottes resistent ist gegen den Tod. Es kann nicht sterben, es kann im Tod nicht untergehen. Im Gegenteil, es kommt im Tod überhaupt erst zur vollen Entfaltung.
Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass man durch die heilige Eucharistie mit Christus verbunden wird. Aber wozu ist es denn nötig, wenn Christus auch selbst sagt, wo ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen? Reicht es denn nicht einfach zu beten um den Heiligen Geist und zu beten, dass Christus in einen einkehrt?
Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Gott gegenwärtig ist. Und hier gilt es eben nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern es gilt eben, den ganzen Reichtum zu erfassen und zu feiern und zu praktizieren, indem Gott uns begegnen will. Natürlich kann man auch sagen, Gott ist ja allgegenwärtig, er ist mir jederzeit nahe, Er begleitet mich auf all meinen Pfaden und Wegen. Er ist da, wenn ich bete, alleine oder in einer Gruppe von Menschen. Natürlich heißt das nicht, dass wir Gott nur in der Feier der Heiligen Messe begegnen können. Aber es ist natürlich so, dass Gott selbst uns eben diesen Weg oder diese Wege gezeigt hat, wie wir ihm nachfolgen sollen, wie wir ihm begegnen können, wie wir sein Leben empfangen können. Und das ist eben auch ein Hauptweg, ein wichtiger Weg, eine Quelle, aus der sich alle anderen Formen der Gottesbegegnung und Gemeinschaft dann anschließen. Aber weil Christus uns selbst auffordert, tut dies zu meinem Gedächtnis, dürfen wir diesen Weg natürlich nicht ignorieren.
Paulus sagt, wir alle, die ganze Kirche ist ein Leib und Christus das Haupt. Inwiefern gehören Kirche, der Leib der Kirche und der Leib der Eucharistie zusammen aus theologischer Sicht?
Ja, es ist im Grunde genommen dasselbe auf eine unterschiedliche Art und Weise. Der Leib Christi, darum geht es, ist der Leib seiner Kirche, der fortlebende Christus in der Zeit. Und diese Kirche schenkt uns eben in der Eucharistie unter den Gestalten von Brot und Wein den auferstandenen Herrn, der mit dem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung uns in diesem Sakrament begegnen möchte. Wir nennen das die Realpräsenz. Das heißt, wir glauben daran, dass die Gaben von Brot und Wein wirklich verwandelt werden, konsekriert werden, dass diese Gestalten Brot und Wein sich in der Tiefe ihres Wesens verändert haben. Das, was noch so aussieht und so schmeckt wie Brot und Wein, das, was unseren Sinnen zugänglich ist, bleibt dasselbe. Wir können es untersuchen unter dem Mikroskop und wir können es versuchen, mit den Sinnen zu begreifen. Da ändert sich nichts, aber von der tiefsten seinshaften Wirklichkeit, man spricht da von den Substanzen von Brot und Wein, sie wurden verwandelt. An ihre Stelle tritt Christus, der gegenwärtig wird in seiner Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele. Und diese Wesensverwandlung nennt man die Transsubstantiation. Und das ist eben ein wichtiger Teil des katholischen Glaubens, der bis heute uns leider von den Bekenntnissen der verschiedenen evangelischen Kirchen unterscheidet.
Gerade an dem Punkt fragen sich ja einige, warum denn eigentlich die Wesensverwandlung von Brot und Wein in Christi Fleisch und Blut an einen Amtsträger der katholischen Kirche gebunden ist, nach katholischer Überzeugung. Also Sie haben jetzt von der Realpräsenz gesprochen, dass Christus in diesen Gaben also ja leibhaft gegenwärtig ist, nach der Wesensverwandlung durch den Priester beispielsweise. Aber in der evangelischen Kirche gibt es ja demgegenüber die Überzeugung an die Spiritualpräsenz, teilweise auch an die Realpräsenz, die dort anders verstanden wird. Aber überhaupt bei Lutheranern oder auch reformierten Protestanten gibt es da unterschiedliche Auffassungen. Aber die haben alle gemein, dass sie eben nicht davon ausgehen, dass ein geweihter Priester jetzt dafür nötig sei. Wieso sieht die Kirche das so, die katholische?
Man sieht hier sehr schön, dass es ein großer Zusammenhang ist. Ja, das ist eben der Glaube daran, was eigentlich die Kirche ist. Der Glaube daran, was ein Sakrament ist. Der Glaube daran, wer die Sakramente spenden kann. Das hängt alles zusammen. Es ist alles ein Teil eines großen Ganzen. Und wenn ich hier eben ein Teil herausnehme, dann fällt alles in sich zusammen. Dann habe ich am Ende eben gar keinen katholischen Glauben mehr vorliegen. Und das ist eben auch so, dass wir hier auf Jesus schauen, der eben die Apostel beim letzten Abendmahl ihnen den Auftrag gegeben hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das letzte Abendmahl ist nicht nur die Stunde, in der das Sakrament der Eucharistie eingesetzt wurde, sondern auch das Sakrament der Weihe, das Weihesakrament, das eben Christus hier Menschen beruft in seinen besonderen Dienst und Menschen eben beruft, hier Sakramente zu spenden und die heilige Messe zu feiern. Und das ist eben die Aufgabe der Apostel, die Aufgabe der Bischöfe und der Priester, die eben hier als Diener Christi, als seine Werkzeuge, könnte man sagen, sich bereitstellen, damit Christus in dieser Welt gegenwärtig sein kann und den Menschen begegnen kann.
Wenn man jetzt die Heilige Eucharistie in der Kirche außerhalb einer stattfindenden Messe betrachtet oder eben, ja, wenn nicht gerade Anbetung ist, bei einer Monstranz, in der diese zu sehen ist, dann ist die Eucharistie ja verwahrt in dem Tabernakel und dann ist da so ein rotes Licht zu sehen. Wofür steht das? Was bedeutet das?
Genau, beginnen wir mit dem Wort Tabernakel, Tabernaculum, das heißt auf Deutsch Zelt. Und das verbindet uns wieder mit den Büchern des Alten Testaments, wo eben ausgedrückt wird bereits der Glaube daran, dass Gott sich offenbart als Yahweh, als der Ich bin da, als der Immanuel, der Gott für euch, als der Gott, der mit seinem Volk geht, der in der Mitte seines Volkes wohnt und der das Volk beschützt und es führt und es begleitet. Und diese Offenbarung des alten Bundes vollendet sich nun im neuen Bund. Und hier wird eben diese Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes noch einmal auf eine spektakuläre Weise überhöht, dadurch, dass eben jetzt Gott Mensch wird und dass der Mensch gewordene, gestorbene und auferstandene Herr in der Kirche gegenwärtig ist, eben weil die Kirche sein Leib ist und weil sie die Sakramente spendet und weil in der Eucharistie Christus selber wirklich gegenwärtig ist. Und wir glauben eben daran, dass mit der Wandlung, mit der Konsekration eben die Substanz von Brot und Wein sich verändert hat. Jetzt ist Christus hier gegenwärtig und diese Gegenwart dauert auch fort, solange die äußeren Gestalten von Brot und Wein bestehen. Das heißt, wir sammeln nach der Messe, am Ende der Messe, die Kommunion wieder sorgfältig ein und ehrfurchtsvoll. Sie wird aufbewahrt in großen goldenen Speisekelchen und die werden in Tabernakel gestellt. Das ist eben ein Behältnis, ein Schrank, in der Regel mit einer Tresortür gesichert und eben der Ort, an dem die heilige Kommunion aufbewahrt wird. Und das rote Licht, das ewige Licht, das man so nennt, weil es in der Regel immer leuchtet, zeigt eben an, dass Christus hier unter der Gestalt des Brotes in der heiligen Kommunion in der Kirche gegenwärtig ist. Er ist wirklich der Gott, der in der Mitte seines Volkes wohnt. Das kann man hier ganz wörtlich verstehen. Und deshalb ist es eben ein guter Brauch, dass man, wenn man an der Kirche vorbeigeht, ein Kreuzzeichen macht. Dass man, wenn man die Kirche betritt, eine Kniebeuge macht. Und dass man eben auf diese Weise auch den Glauben daran ausdrückt. Ich weiß, dass in der Form des Sakramentes hier Christus gegenwärtig ist. Und dass er mir auf diese Weise nahe ist und dass ich ihn eben auch begegnen und ihn anbeten kann.
Vielen Dank, Pfarrer Filler, für diese weiteren Erklärungen zur Heiligen Messe und schwerpunktmäßig auch zum Sakrament der Heiligen Eucharistie. Gleich geht's bei uns weiter zum Aufbau und Ablauf der Heiligen Messe und dabei fahren wir dann fort mit dem Wortgottesdienst, nachdem wir schon in einem der vorherigen Teile den Eröffnungsteil behandelt haben. Bis gleich. Nach diesen Melodien begrüßt Sie Leon Bichler aus München zum für heute letzten Sendungsteil unserer Grundkurssendung zur Erklärung des Aufbaus und des Ablaufs der Heiligen Messe durch unseren Experten, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Pfarrer Filler, wir haben schon in einer der vorherigen Sendungen den Ablauf begonnen, also den genauen Aufbau analysiert der Messe und haben den ersten großen Block, den Eröffnungsteil, schon behandelt. Fahren wir doch mal jetzt fort mit dem zweiten Teil, nämlich mit dem Wortgottesdienst. Der beginnt ja mit Lesungen. Wie viele sind es und aus welchen Büchern und was für eine Logik steckt da dahinter? Gibt es da überhaupt eine Logik?
Natürlich, es gibt eine Logik und der erste Hauptteil der Heiligen Messe, der Wortgottesdienst, ist eben im Mittelpunkt steht das Wort Gottes, das vorgelesen wird. Wir kennen diese Praxis ja auch aus dem jüdischen Synagogengottesdienst bis heute, wo eben auch die Heilige Schrift vorgetragen wird und wo eine Predigt gehalten wird. Jesus selbst hat ja in Kapharnaum auch an diesem Synagogengottesdienst teilgenommen, aus der Heiligen Schrift vorgetragen und gepredigt. Und das ist auch, sind die Elemente, die unsere Messfeier heute prägen. Unterscheidet hier den Sonntagsgottesdienst von den Werktagen. Am Sonntag gibt es drei Lesungen. Eine erste Lesung aus dem Alten Testament oder aus der Apostelgeschichte oder der Apokalypse des Johannes. Die zweite Lesung ist aus einem der Briefe des Neuen Testaments, meistens aus den Paulusbriefen entnommen. Und schließlich eine Lesung aus dem Evangelium. Und an Werktagen ist es so, dass in der Regel eine Lesung vorgetragen wird und das Evangelium. Man hat eben hier eine gewisse Leseordnung, sagt man. Das ist an den Sonntagen so, dass es drei Lesejahre gibt, A, B und C, die immer ein Evangelium zum Schwerpunkt haben. Und an den Werktagen gibt es zwei verschiedene Leseordnungen, zwei Lesejahre, dass also hier man großen Wert darauf gelegt hat, vor allen Dingen seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass eben der allergrößte Teil der Heiligen Schrift im Gottesdienst auch auftaucht und vorkommt. Und man kann eigentlich sagen, wer jeden Tag die Heilige Messe mitfeiert, der hört innerhalb von 3 Jahren fast die ganze Heilige Schrift. Das ist also ein großes Anliegen der Kirche, das Wort Gottes uns zu verkünden. Wir hatten ja gesagt, Liturgie ist immer die Bewegung, nicht nur vom Menschen hin zu Gott, unser Gebet, das nach oben steigt, sondern auch von Gott hin zu Menschen. Und hier hören wir eben Gottes Wort, das in der Bibel uns offenbart wird. Und ja, das wird eben im Gottesdienst dann vorgetragen. Und wie der heilige Paulus sagt, der Glaube kommt vom Hören und so hören wir eben das, was Gott uns sagen will.
Sie haben ja schon gezeigt, dass es verschiedene Lesejahre gibt, Pfarrer Filler. Es gibt ja auch gerade an den Sonntagen eine besondere Leseordnung, beziehungsweise die Texte der Lesung werden ja nicht einfach zufällig ausgewählt. Was bestimmt die Auswahl der Lesungen am Sonntag?
Wir haben immer am Sonntag eine, eben die erste Lesung aus dem, in der Regel jetzt in der Zeit im Jahreskreis, ist es aus dem Alten Testament ein Text, der ausgesucht worden ist im Hinblick auf das Evangelium. Da gibt es also einen inhaltlichen inneren Zusammenhang, der nochmal sehr schön deutlich macht, Altes und Neues Testament gehören zusammen. Wir können mit dem heiligen Augustinus sagen, das Neue Testament ist im Alten Testament verhüllt, das Alte ist im Neuen Testament enthüllt. Es gab ja auch mal in der frühen Zeit der Kirche so eine Bewegung, die gesagt hat, wir brauchen das Alte Testament nicht mehr, wir haben das Neue Testament, das reicht als Wort Gottes aus. Das hat die Kirche aber als Irrglaube verworfen und gesagt, nein, beide Sammlungen der biblischen Bücher bilden eben eine wichtige Einheit. Das wird eben auch dann deutlich, wenn wir hier eine erste Lesung aus dem Alten Testament hören, die im Zusammenhang steht mit dem Evangelium, wo das Evangelium bereits verhüllt sozusagen enthalten ist. Dann gibt es eine zweite Lesung und dann da folgt ein Antwortpsalm, das Buch der Psalmen, das große Gebetbuch der Bibel. Ist sie auch das Gebetbuch nicht nur des Herrn gewesen, sondern heute das Gebetbuch der Kirche. Wir beten als Priester, als Ordensleute, manche Laien auch, das Stundengebet der Kirche, hauptsächlich mit den Psalmen. Und die Psalmen haben eben auch ihren Platz in der Heiligen Messe. Wir antworten auf die erste Lesung, indem wir einen Psalm beten oder singen. Darauf folgt die zweite Lesung aus dem Neuen Testament, in der Regel aus einem der Paulusbriefe. Dann kommt der Halleluja-Ruf mit einem eingefügten Vers und schließlich das Evangelium. Und es gibt eben, das hat die Kirche dann einmal festgelegt, welche Texte an welchen Sonntagen und Werktagen vorgesehen sind. Es ist also nicht das Prinzip im Gottesdienst, dass der Priester immer sich hinsetzt und überlegt, auch welchen Text nehme ich denn heute mal, welches ist meine Lieblingsbibelstelle oder was will ich heute, finde ich, dass die Leute mal hören sollten, sondern hier haben wir eben einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan, der eben so ausgelegt ist, dass eben, wie gesagt, fast die ganze Heilige Schrift innerhalb von 3 Jahren vorgetragen wird. Und man eben diesem Plan folgt und eben dann guckt, was ist heute vorgesehen an diesem Sonntag. Und dann kann man sich hinsetzen, also der Pfarrer setzt sich eben hin und liest die Texte, die angegeben sind, bereits seine Predigt danach vor. Und so bekommt jeder Sonntag, jeder Werktag eigentlich auch, seine ganz eigene Prägung und Gestalt.
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass Altes und Neues Testament zusammengehören. Wie verhält es sich denn mit dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier? Denn wir haben auch jetzt in den vorherigen Sendungsteilen schon die Eucharistie behandelt und gezeigt, wie zentral die Bedeutung für die Kirche und für den Glauben jedes Einzelnen ist, dass man eben durch die heilige Eucharistie mit Jesus verbunden wird. Paulus sagt aber, der Glaube kommt vom Hören. Sind es nicht zwei Gegensätze?
Das sind keine Gegensätze, sondern Sachen, die sich gegenseitig bedingen und die zueinander gehören. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von dem Altar als dem einen Tisch des Wortes und des Brotes. Also hier ist eben die Messfeier der Gottesdienst der Kirche, die Liturgie ist die eine Feier, in der wir eben auf der einen Seite Gott begegnen, indem wir sein Wort hören und diesem Wort antworten, unsere Bitten vortragen, aber indem wir eben auch das Sakrament der Eucharistie feiern, und diese beiden Teile gehören zusammen, fügen sich harmonisch ineinander und führen uns dahin, dass wir Christus begegnen in seinem Wort und in seinem Sakrament.
Wir haben jetzt schon sehr viel auch zu dem Wortgottesdienst allgemein gesprochen. Gehen wir doch mal die einzelnen Punkte davon genauer durch. Es gibt ja auch Antwortgesänge, zum Beispiel nach den Lesungen. Was hat das denn damit auf sich?
Genau, verschiedene Antwortgesänge, die eben auch zurückreichen in die ersten Jahrhunderte des christlichen Gottesdienstes. Und das sind auf der einen Seite die Psalmen, dass man Psalmverse betet und singt. Es ist das Halleluja, der Halleluja-Ruf, dieser jubelnde, Gott lobende und preisende Ruf, der eben vor dem Evangelium seinen Platz hat. Dann gibt es noch die Sequenzen an bestimmten Festen, an Ostern oder an Pfingsten jetzt auch, gibt es eben solche Lieder mit verschiedenen Strophen, die eben den Inhalt des jeweiligen Festes besingen. Und das sind diese drei Formen der Antwortgesänge, die wir eben haben. Und die zwischen den biblischen Lesungen stehen.
Was ist denn eigentlich eine Sequenz?
Ja, eine Sequenz ist ein Lied, das aus verschiedenen Strophen besteht, wie der Name sagt. Und da gab es früher in der Liturgie viel, viel mehr. Das ist etwas ausgedünnt worden in der Liturgiereform. Einige kennen wir aber bestimmt, also die Sequenz des Pfingstfestes ist eben Veni Sancte Spiritus, komm Heiliger Geist. Und das hat, die hat ihren Platz eben dann vor dem Evangelium. Oder die Sequenz an Marienfesten, Stabat Mater, Christi Mutter stand mit Schmerzen. Ne, das sind eben solche, wir würden auch vielleicht sagen, Lieder, die eben inhaltlich mit dem jeweiligen Fest verbunden sind und die dann dort vor dem Evangelium ihren Platz haben und gesungen werden können.
Sie haben auch schon das Halleluja erwähnt. Also Halleluja hat es ja fast schon als ganz profaner Ausruf bei uns in den Sprachschatz geschafft. Wenn wir glücklich sind oder uns freuen, kann man schon mal sagen, Halleluja, wie toll. Aber was heißt es eigentlich? Wo kommt dieses Wort her? Was bedeutet es?
Es ist eines der wenigen hebräischen Worte, die den Eingang gefunden haben in den Gottesdienst der Kirche. Wir kennen es, es kommt ja aus dem Alten Testament, Halleluja, aus den Psalmen. Also es ist schon einige tausend Jahre alter Ausdruck, den man eigentlich nicht übersetzen kann. Also man kann sagen, ja, lobet den Herrn. Aber das ist natürlich eine sehr farblose und schwache Übersetzung, die eigentlich diesem Wort innewohnenden Freude und Begeisterung gar nicht so sehr gerecht wird. Es ist auch eben, man kann es auch fast nicht beten, man muss es singen, man muss eben es ausrufen, und es bedeutet einfach ein Ausdruck der Freude, ein Ausdruck ja der Begeisterung, ein Ausdruck des Lobes, und dass wir Gott preisen. Und das hat sich so im Laufe der Zeit auch unterschiedlich ausgestaltet. Man hat es in der Antike, hat man es sehr geliebt, und im Mittelalter hat man so eigene Abschieds- und Begrüßungsrituale für das Halleluja in der Liturgie entwickelt zu Beginn der Fasten- oder Osterzeit, denn dann ist da eben in der Fastenzeit, in der österlichen Bußzeit, wird es nicht gesungen, als Ausdruck eben auch der Buße. Und da erst in der Osternacht fängt es wieder an, und das ist ja auch heute noch in der Liturgie eigentlich immer ein beeindruckendes Schauspiel, wenn eben dann etwa am Donnerstag noch einmal die Orgel spielt, das Gloria gesungen wird und danach die Orgel schweigt und die Glocken schweigen, und solche Zeichen und solche Rituale drücken einfach auch eine größere Wirklichkeit aus, die uns auf diese Weise aber ja nahe kommt. Und dass in der Osternacht dann nach dem das Halleluja in der Fastenzeit nicht gesungen wurde, dass dann in der Osternachtfeier, nachdem die brennende Kerze in die Kirche hineingeführt wurde und den Kirchenraum erhellt hat, nach dem langen Lesungsgottesdienst, nach dem Gloria und der Orgel, wird dann das österliche Halleluja angestimmt und der jubelnde Ruf erschallt im Kirchenraum und macht deutlich, Christus ist auferstanden. Etwas davon schwingt eigentlich immer mit, wenn wir in der Kirche das Halleluja singen.
Und die Psalmen, die ja nach der ersten Lesung stattfinden bzw. eben gebetet werden, was hat es mit denen auf sich, dass die hier platziert wurden? Was ist so besonders an den Psalmen?
Wie gesagt, die Psalmen sind eben das große Gebetbuch der Bibel. Es sind Gebete, die ganz verschiedene Lebenssituationen des Menschen ausdrücken, der vor Gott steht, der zu Gott betet. Dank, Bitte, Lobpreis, Freude, aber auch Verzweiflung. Und das Hadern mit Gott, das Leid wird thematisiert. 150 dieser Gebete gibt es im Buch der Psalmen in der Bibel. Und das ist eben, sind die Gebete Israels, die Christus selbst auch gebetet hat. Er hat ja ständig auch Psalmen gebetet und zitiert, und viele Psalmen hat man auch auf Christus hin bezogen und auf ihn hin gelesen. Und so sind die Psalmen eigentlich von dem Gebetbuch der Juden hin zum Gebetbuch der ganzen Kirche geworden. Heute beten eben die Ordensleute, die Priester jeden Tag Psalmen. Das Stundengebet der Kirche, das offizielle Gebet der Kirche, ist eben weithin ein Psalmengebet. Und so haben eben die Psalmen eine große, sehr große Wertschätzung auch heute. Und sie haben eben auch in der Messfeier ihren Platz. Und manche Gottesdienstbesucher ist es manchmal etwas schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist, Psalmen zu singen oder zu beten, dann ist es keine ganz einfache, keine ganz leicht eingängige Form des Gebets. Aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Es lohnt sich auch, vielleicht einmal ein Messbuch zu nehmen. Es gibt ja auch diese Messbücher im kleinen Format, die man im Buchhandel erwerben kann oder online sich anschauen kann, welche Texte für die Messe da sind, und vor der Messe einmal schon hineinzuschauen und zu gucken, welche Lesungen sind da, welche Psalmen sind dazu aufgeführt, und sie schon mal zu betrachten. Auf diese Weise, wenn man sich so ein bisschen vorbereitet auf den Gottesdienst, wird man mit viel größerem Gewinn auch dem Wortgottesdienst beiwohnen können und erlebt also viel aufmerksamer und deutlicher, wie auch die Texte in ihrer ganzen Tiefe aufeinander bezogen sind.
Christus selbst hat ja am Kreuz auch einen Psalmteil gebetet, als er sagte:
mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern meinem Ruf und dem Schreien meiner Klage. Ja, es ist auch ein Psalm, den er dort gebetet hat.
Passend, wenn wir auf die Uhr schauen, eignen sich diese Gedanken ja so kurz vor der Todesstunde des Herrn, jetzt um 15 Uhr am heutigen Freitag, ja ganz gut, um diese Sendung zum Ablauf und Aufbau der Heiligen Messe für heute abzuschließen. Für all diese neuen Aspekte und Erläuterungen danken wir Ihnen, Pfarrer Filler, ganz herzlich. Vielen Dank und vergelt's Gott.
Sehr gerne.
Wenn jemand die Sendung gerne kostenfrei als CD bestellen möchte, ist dies auch möglich, und zwar ab Montag unter 08328 921 120. Aus dem Ausland bitte die +49 oder 0049 vorwählen. Als Podcast kann die Sendung auch heruntergeladen werden auf der Internetseite horeb.org und dann beim Grundkurs des Glaubens. An Sie, Pfarrer Filler, geht noch die abschließende Bitte zur Spendung des priesterlichen Segens, und von unseren Hörern verabschiedet sich hiermit vorab Leon Bichler mit den besten Wünschen für einen gesegneten Freitag.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.